Wie sieht das Internet morgen aus? Die Infoküche besucht die World Wide Web-Konferenz in Lyon und hört, was Tim Berners-Lee dazu zu sagen hat. Willkommen in der Infoküche. Heute mit den Chefköchinnen Eva Zangerle, Dominik Bacher und Wolfgang Gasser.
Das Internet? Gibt's den Blödsinn immer noch?
Unsere Amiskel für heute vom bekanntesten Sicherheitsinspektor vom Kernkraftwerk Springfield.
Und damit willkommen zu unserer Infoküche Nummer 6. Heute mit einer alten Bekannten, der Eva. Willkommen bei der Infoküche.
Hallo.
Hallo Eva.
Und Homer hat gar nicht so unrecht als unsere Amiskel, denn das Internet wird langsamer, Dominik.
Das ist zumindest die Überschrift unserer ersten News. Ein bisschen reißerisch formuliert, denn es geht nicht darum, dass das Internet immer langsamer wird, sondern der Durchschnitt wird langsamer. Ist vor allem damit zu erklären, dass es anscheinend mehrere Verbindungen gibt, die eben langsamer sind und den Schnitt nach unten ziehen, wie jetzt im Moment der Fall ist.
Genau, wobei da nicht die mobilen Verbindungen gemeint sind, wo man ja vielleicht dran denken würde, weil jeder jetzt ein Mobiltelefon hat, die sind, sagt die Studie zumindest, sind rausgerechnet.
Genau, aber es wird wahrscheinlich noch eigene andere, vielleicht gibt es auch ein paar Billiganbieter, die kleinere Internetverbindungen zur Verfügung stellen für weniger Preis. Das ist nicht so genau aufgeschlüsselt in dem Artikel. Was trotzdem ganz interessant ist, sind die Staaten, die die schnellste Internetverbindung haben im Durchschnitt, die ersten drei, das ist Südkorea, Japan und Hongkong.
Und Deutschland ist leider nur auf Platz 10.
Ja, wobei Österreich gar nicht erwähnt wird. Keine Ahnung.
Aber das kommt von Heise, das Ganze. Also dementsprechend war da scheinbar Deutschland wichtiger. Aber Deutschland hat es auf Platz 10 geschafft, wenn es um die Verteilung geht, also um die Reichweite an schnellen Verbindungen. Bei über 2 Megabit sind es zum Beispiel 92%.
Genau. Und das ist natürlich deutlich besser wie im internationalen Durchschnitt. Das sind nämlich nur 66%. Also 66% im internationalen Durchschnitt haben eine schnellere Verbindung wie 2 Mbit.
66% aller Internetverbindungen oder 66% der Bevölkerung?
Die Verbindungen haben okay. Zum Internet.
Wobei das eigentlich, also wundert mich jetzt, weil 66% eigentlich sehr viel sind,
ja,
für 2 Megabit.
Finde ich auch nicht schlecht, ja.
Das ist gute Leistung.
Ja. Wobei, man muss sagen, natürlich jede, okay, die sind jetzt nicht drin, aber selbst mobile Anbindungen sind gleich einmal bei 2 Mbit. Ne?
Das stimmt, ja. Und vor allem gerade in Entwicklungsländern wird extrem viel über Mobilfunk Leitungen gemacht, über Verbindungen, über Mobilfunk, und dementsprechend fallen die eigentlich erst im Bericht raus und drücken den wahrscheinlich dementsprechend auch nicht nach unten.
Ja, es ist ein bisschen, ich meine, hier der erste Platz für die mit den 2 Mbit, die am schnellsten sind, ist die britische Isle of Man, die haben 97%.
Gut, die waren nicht viele Anschlüsse.
Eben, die haben einen Anschluss und der hat halt mehr oder vielleicht eine Handvoll Anschlüsse, aber auf jeden Fall ist es sehr viel einfacher, sowas zu versorgen, wie jetzt Afrika im großen Stil.
Oder die USA, die 80%.
Was ich auch nicht schlecht finde. Genau. Ja.
Okay, gut.
Das war unsere allgemeine News. Kommen wir zum eigentlichen großen Newsblock, oder wie nennen wir es?
Ja, man kann...
Bericht.
Bericht und die neuesten Neuigkeiten aus der Forschung eigentlich im Bereich des Internets. Drum, genau. Was der Homer eingeleitet hat am Anfang in unserer Amis Girl, was steht wirklich dahinter?
Genau, und im Speziellen geht es heute bei uns um die WWW, also nicht ums Internet, sondern um die Konferenz World Wide Web, die, glaube ich, die größte ist in dem Bereich, oder wenn es ums Internet
geht. Ist in dem Bereich sicher die größte.
Wie groß ist die Konferenz? Wie kann man sich das vorstellen? Also, wo war sie und wie groß ist sie? Wie viele Leute sind da?
Die Konferenz war in Lyon in Frankreich und auf der Hauptkonferenz waren 1500 Leute.
Ja, das ist nicht schlecht. Da, wie viele Tracks gibt es da? Wie viele neben parallel?
Viele.
Ich glaube so 6 oder 7.
Wie lange braucht man, bis man weiß, wo man hingehen kann? Wahrscheinlich allein einen Tag.
So die ersten 2 Tage haben wir mit Orientieren verbracht, so grob, ja.
Bringt das noch was, wenn das so groß ist? Jetzt rein mal so aus ich war nie auf so einer, also meine größte war die VLDB, das sind ungefähr die Hälfte, schätze ich mal, 600 oder 700, so, ja. Die war schon ziemlich groß, man kann sich nur spezielle Sachen anschauen, aber wenn sie noch größer wird.
Ja, man muss sich schon sehr gut vorab informieren, also so quasi seinen Tag planen, welche Sessions möchte ich gern sehen und was kommt da drin vor, und es ist schon so, dass man immer wieder Sachen versäumt, die parallel ablaufen. Hm.
Also die Entscheidung fällt teilweise sehr schwer. Ja. Man kann ja teilweise auch gar nicht so leicht den Raum wechseln. Wir haben einmal gestoppt bei einem Wechsel zwischen 2 Räumen und wir haben geschlagene 9 Minuten 50 gebraucht, um den Raum zu wechseln.
In einem
kleinen Konferenzzentrum. Also man muss es wirklich sehr gut planen.
Gut, ja, und das ist natürlich wichtig, ist immer so die großen, groben Strömungen. Ich meine, die speziellen Forschungsfelder sind natürlich auch wichtig, aber die Keynotes, was gab es so? Also Keynotes sind immer so, da merkt man immer, was so gerade passiert. Ne? So,
genau, ja. Also vielleicht, die es nicht wissen, Keynotes sind diese Vorträge, die von meistens sehr bekannten Persönlichkeiten gemacht werden, jeden Tag am Anfang von der Konferenz, wo dann alle normalerweise zuhören. Und in dem Fall war es eben die Start-Keynote von Tim Berners-Lee, dem Erfinder des Internets und eigentlich dem...
Machen wir einer der.
Ja, okay. Also der,
der Erfinder des HTTP-Protokolls.
Genau, der den Grundstein gelegt hat.
Der damals aber, ich glaube, war das nicht die Geschichte, der auf der WWW damals nicht angenommen
nein,
hat?
Nein, das war eine andere Konferenz. Aber
andere Konferenz.
Sein erstes,
Hypertext war das.
Genau, sein erstes Paper zum Internet wurde abgelehnt, ja genau.
Hat er übrigens erwähnt auf der Konferenz, dass er damals abgelehnt wurde.
Genau, aber der ist eigentlich so der Vater dieser Konferenz und hat diese eigentlich auch aufgebaut. Und
ach so, nachdem ihn die andere Konferenz nicht genommen hat, hat er seine eigene aufgemacht.
Genau, zum Vergleich, die Hypertext hat noch so 100 Besucher circa und die WWW jetzt so bei den 1500. Also.
Aber die Hypertext ist immer noch eine relativ große Konferenz, nur um jetzt die Größenordnungen nochmal klarzustellen. Also die WWW ist wirklich extrem groß.
Mhm.
Und Tim Berners-Lee haltet eben ganz traditionell immer die erste Keynote.
Also ja, das wollte ich gerade fragen. Und um was ging es diesmal?
Ja, also das ist immer so schwierig am Anfang. Er braucht so ein bisschen Zeit, bis er so in Fahrt kommt und es ist teilweise sehr chaotisch.
War keine gute Keynote.
Die Keynote an sich ist gut und er probiert dann natürlich auch irgendwie ja, seine Ideen, die er da so hat mit dem ganzen Open Web und so weiter, nach vorne zu treiben. Und so eine Key-Aussage, die er da bringen wollte, ist, dass man in Zukunft einfach probiert wegzugehen von den nativen Apps zum Beispiel, jetzt im mobilen Bereich und auf Web-Apps umsteigt, auf offene Standards, auf HTML5, weggeht von diesen proprietären Systemen und man soll doch in Zukunft einfach mehr Web-Apps entwickeln, damit die einfach auf einem breiteren System laufen und überall laufen und auch die ganzen Entwicklungsländer und so weiter mit einschließen, dass das einfach auf offenen Standards läuft und dass das
aber
funktioniert.
Hat man da, also ich stelle mir das sehr schwer vor, hat man da, ich meine, man kann so eine Vision definieren, aber de facto, glaube ich, würde Apple einen Teufel tun, um da irgendwas aus dem geschlossenen System herzugeben. Und es läuft ja so ganz gut,
muss natürlich, man
sagen. Also Apple App Store und der Android Store, die laufen da ganz gut, wobei der App Store, also der Apple App Store nochmal ein Stück besser läuft, wenn es ums Geld geht, also um Verkaufen, um
Umsatz. Wobei man natürlich auch sagen muss, also mit dem Google Chrome Web App Store, den es für den Google Chrome gibt, inklusive finanziell, in dem ganzen finanziellen Background und so, dass man Apps kaufen kann. Mhm. Der ist rein browserbasiert und basiert rein auf offene Technologien, HTML5 und ist wirklich webbasiert. Also ich vermute, dass das auch im mobilen Bereich viel stärker kommen wird in Zukunft. Auch mit Android wird es früher oder später kommen müssen.
Aber hat nicht Google diesen, vielleicht trifft man zu weit ab, nur ganz kurz diesen C-Sandbox irgendwas für Google Apps? Also ist da wieder nativ eigentlich?
Das ist ja für ganz spezielle Erweiterungen. Also okay. Die Grundsachen kann man eigentlich in Web-App-Form programmieren und die Idee ist halt, dass man wirklich unabhängig vom Endgerät die Dinger dann verwenden kann und das geht halt derzeit mit den nativen Apps nicht, weil man das halt nur fürs iPhone, nur fürs Android-System oder so programmiert, aber er probiert da halt einfach, dass man dort zukunftsweisend mitmacht und sich auch beteiligt bei den ganzen Standardisierungen, W3C, man soll sich doch in die Gruppen, bei den Gruppen mitmachen, man kann sich da auch einfach eintragen bei der W3C, wenn man gute Ideen hat, mitwirken.
Vielleicht ein Beispiel, und zwar hat es eine Frage aus dem Publikum gegeben, wie denn das ist, ob er nicht davon träumt, dass es einmal einen Musikstore geben soll, so ähnlich wie iTunes, wo aber alle Bands Zugang haben, wo alle ihre Sachen reinstellen können und nur die Hälfte ihres Honorars wieder an Apple zurückgeben müssen. Und dann hat er gesagt, ja klar, träume davon. Sitz die hin und mach's. Sitz die hin und code das runter. Mach's.
Ja, gut, aber es muss auch bezahlt werden, die Hardware dahinter. Das ist jetzt
natürlich, aber ich glaube, das zeigt, wie idealistisch und wie viel visionär er unterm Strich dann doch ist.
Es gibt schon sowas, Jamendo, hoffe ich spreche es richtig aus, von Jam quasi, ja. Jamendo, ist so ein Portal, wo jeder was reinstellen kann und entweder zur freien Verfügung oder mit so einer Plus-Lizenz zur freien Verfügung, aber halt bei kommerziellen Sachen dann kann man sich gleich eine Lizenz ziehen und so. Kann man vielleicht auf die Notes dann tun.
Mhm, klar.
Das eher meines, also so von dem, was ich so angeschaut habe, eher französisch geprägt. Es gibt schon alles Mögliche, aber kommt so vor, man muss mal schauen, wo es überhaupt herkommt. Aber das ist so eine freie Plattform. Also das ist jetzt keine neue Idee, sowas gibt es schon. Und es gibt viele, viele Musiker, die das im kleinen Rahmen auf ihrer Webpage machen oder sowas.
Also ja, natürlich.
So, also, so Content Management gibt es auch schon fertige Sachen, die sowas
ich glaube, machen. Es ist ja wichtig, das ist da recht deutlich, auch mit den Fragen dann rauskommen, dass er jetzt nicht will, dass man kein Geld mehr verdient oder dass Künstler kein Geld kriegen, sondern es geht darum, dass es auf offenen Standards läuft und möglichst breit und dass dem Künstler auch möglichst viel bleibt, natürlich. Also ja. Bei iTunes gehen scheinbar 50% verloren, oder verloren, aber gehen an iTunes. Also er probiert da einfach mehr in die offene Richtung zu gehen und auf offene Standards, die da sind, und damit man nicht immer das Rad neu erfinden muss, damit man aufbauen kann auf bestehende Plattformen durch das ganze HTML5, durch den Layer zum Beispiel.
Es ist ja so, dass er das Ganze überhaupt nicht verteufelt. Er sagt, warum verwendet er iTunes? Ja, weil es am besten funktioniert, weil es ja so einfach ist, weil es überall integriert ist. Also das ist durchaus seine Aussage.
Er ist auch mit einem iPad auf der Bühne gesessen. Also er verwendet diese iProdukte, hat er gesagt, aber er würde nichts lieben.
Das ist ja wohl die größte Werbung für Apple.
Ja, also er würde gern offene Systeme sehen, die gleich funktionieren, sagt er, um die zu verwenden, aber derzeit gibt es sie einfach nicht. Und das war eben auch so der Aufruf.
Gut.
Zu dem Ganzen. Ein zweiter Punkt vielleicht noch, der dann auch zur zweiten Keynote-Speakerin überleitet, auf die Nili Kross, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Eine EU-Beauftragte oder sowas Ähnliches für die Netzfreiheit eigentlich, oder setzt sich zumindest für die Netzfreiheit ein. Und da hat auch der Tim Berners-Lee sehr viel drüber gesprochen, auch über ACTA wirklich namentlich erwähnt, obwohl er sich sonst bemüht, überhaupt keine Produkte zu erwähnen. Es ist wirklich...
Produkte, ACTA? Wieso Produkte?
Ja, nein, ACTA ist jetzt nicht das Produkt, ja. Aber er hat zum Beispiel einen ganzen Vortrag gehalten über soziale Netze und hat kein einziges Mal Twitter oder Facebook erwähnt. Also er zieht es wirklich durch, aber bei ACTA hat er mal wirklich spezielle Probleme genannt oder auch...
Oder Hadopi, das französische Urheberschutzrecht. Also in Frankreich ist es so, dass wenn man beispielsweise Musik illegal downloadet, dann wird es auf die IP getrackt, man kriegt 3 Verwarnungen und danach kann es sein, dass man A, eine Geldstrafe bekommt,
das ist dieses Strike
First, B, ins, ins Gefängnis wandert oder C, einem der Internetanschluss abgekappt wird.
Also Tim Berners-Lee hat es verglichen mit den Gesetzen in manchen Ländern, wo man Leute, die stehlen, die Hand abhackt. Das ist so ähnlich, wie wenn man das Internet abschneidet der ganzen Familie, nur weil der Sohn MP3s downloadet. Also, dass das nicht der richtige Weg ist.
Okay, also man sieht, es ist auch politisch.
Es ist auf jeden Fall sehr politisch gewesen. Ja. Also, er hat sich auch definitiv eingesetzt. Er hat gesagt, ihr da draußen, ihr Entwickler, ihr dürft nur 90% der Zeit für investieren, um coole neue Sachen zu entwickeln, zu forschen und da neue coole Sachen zu herzubringen, aber 10% müsst ihr dafür kämpfen, dass das System frei bleibt und dass das weiterhin so läuft, und wenn es auch auf die Straße gehen ist, wie bei ACTA jetzt, aber man muss schauen, dass das alles offen bleibt, damit man die ganzen coolen Sachen überhaupt entwickeln kann. Also es war definitiv sehr politisch, und die Nili Kröss hat auf jeden Fall klarerweise auch sehr politisch gesprochen, wobei natürlich nicht als Vertreterin der EU nicht so intensiv natürlich, aber doch auch sehr klar, dass alles offen bleiben muss und quasi das Internet ein Recht bleibt.
Da war übrigens anschließend ein Panel, wo auch Tim Berners-Lee und Nili Kröss gesessen sind.
Kurz, vielleicht erklär mal ein Panel. Weil ich meine, ich weiß, was ein Panel ist, aber vielleicht weiß nicht jeder, der
Eine Diskussion.
Eine Diskussionsrunde.
Ja, aber wo jeder verschiedene Rollen einnehmen muss. Oder wie ist das in dem
Fall? In dem Fall hat jeder seine eigene Rolle gespielt.
Okay, also gut, passt. Ja.
Und der Titel dieses Panels war Internet Access as a Human Right. Also ist es ein Menschenrecht, laut Genfer Menschenrechtskonvention, dass jeder Mensch auf der Welt Zugang zu Internet haben soll.
Ja. Das ist wahrscheinlich abgeleitet von dem Zugang auf Anrecht auf freie Bildung, ne? Das ist ältere
Hängt Ding, aber eigentlich sehr knapp zusammen, oder?
Ja, also es war ein Diskussionspunkt. Hm. Es ist scheinbar auch Strom nicht Recht derzeit eingestuft, obwohl das eigentlich auch sehr wichtig war. Das war so ein Diskussionspunkt. Also da ist man sich nicht so ganz einig. Man war sich auf jeden Fall einig, dass es sehr wichtig ist, dass man da offen bleibt, aber es waren natürlich gewisse Standpunkte auch in Bezug auf gerade auf Urheberrecht natürlich von der EU-Seite. Und ACTA doch ja, sehr stark vertreten.
Sie hat das Ganze sehr diplomatisch gehandhabt, würde ich sagen.
Ja, wenn man jetzt dann, ja gut, Urheberrecht, machen wir das ein anderes Mal. Ja, machen wir weiter, sonst führt es zu weit. Ja,
ist ein großes Thema.
Ja, ist ein großes Thema.
Dann vielleicht noch, es war noch der Chris Welty von IBM, von dem Jeopardy-Projekt, das, wer es nicht kennt, Jeopardy, diese amerikanische Show, wo man viel Geld gewinnen kann, wenn man Antworten findet zu gewissen Fragen. Und
wenn man Fragen zu gewissen Antworten findet.
Ja, eigentlich ist es umgekehrt, ja. Aber egal, man muss auf jeden Fall ein sehr allgemeines Wissen haben und IBM probiert da eben mit dem Computer mitzumachen und der hat, glaube ich, hat es zum ersten Mal durchgestanden, die Show.
Watson übrigens sein Name.
Genau, und der hat
halt ja, weil er gewonnen hat er sogar.
Ne? Er hat gewonnen.
Gegen den Meister, genau. Jeopardy-Meister.
Genau.
Wobei die ja nicht nur das machen, also ich glaube, der gleiche Computer macht, zumindest die gleiche Software dahinter, macht der auch dieses automatische Diagnose erstellen von Ärzten. Also quasi der automatische Arzt. Ja? Man macht Untersuchungen, da kommt ein Patient rein, der hat die und die Symptome oder was und der kann dann durch seine Datenbank gewisse Diagnosen stellen. Okay. Das ist so natürlich auch alles im Forschungsstadium, also es wird jetzt nicht so schnell der Arzt abgelöst werden, aber der hat eine relativ große Datenbank von anderen Ärzten, die halt zu Symptomen gewisse Matches gemacht haben und aufgrund dessen versuchen sie das irgendwie zumindest im Moment als Hilfestellung oder als Kontrolle oder wie auch immer zu etablieren. Das ist, glaube ich, das gleiche System, logische.
Okay.
Logische
ja, also es ist ein ziemlich großes System und ja. Extrem viele Schritte drinnen, natürlich Sprachanalyse und Abfragen. Vielleicht, was noch wichtig ist, die dürfen keine Verbindung zum Internet aufbauen bei dieser Show. Das ist nach amerikanischem Gesetz so, weil es eine Show ist, wo man Geld gewinnen kann. Da darf man keine Kommunikation nach außen betreiben.
Mhm. Kein Telefonjoker.
Alles nicht. Ne? Und darum müssen die wirklich offline arbeiten. Die laden sich natürlich sehr viel runter, Wikipedia oder ähnliche Sachen.
Ja, aber also ich habe das Interessante daran gefunden, dass sie sich, wenn ich mich richtig erinnere, mit 1,9 Gigabyte Daten oder so damit auskommen. Und dann war eine Frage aus dem Publikum, ja, warum laden sie sich denn so quasi nicht das gesamte Internet runter? Die Ressourcen hätte IBM ja durchaus. Würde das was bringen? Und er hat gemeint, nein. Die 1,9 Gigabyte sind ausreichendes Wissen, sind strukturiertes Wissen und damit kommen sie aus. Sie brauchen also gar nicht mehr.
Ich glaube, es rechnen über 250 Rechner, glaube ich, um diese Zeit zu schaffen, weil es zeitlich sehr begrenzt ist bei Jeopardy. Da muss man schneller sein als der Gegner und muss eben sehr schnell berechnen können. Aber vielleicht, wer sich da näher interessiert, also alle Vorträge gibt es online. Wir werden das natürlich verlinken zum Nachschauen. Auch der letzte Vortrag, Bernard Stiegler, ist ein Franzose, ein Philosoph, der so ein bisschen geredet hat über die philosophische Seite von dem Internet, wo man aufpassen muss, Technik und so weiter. Also ein bisschen
wie sich Technik in die Gesellschaft Richtung eingliedert, genau. Wie das Teil davon wird, so diese Richtung.
Wie sich die Gesellschaft halt verändert und so
weiter. Genau.
Also kann man die großen Strömungen kurz festhalten. Was ich jetzt so mitgekriegt habe, offene Standards, weg von den nativen Apps.
Der Wunsch von Tim Berners-Lee.
Von Tim Berners-Lee, dann mehr oder weniger philosophische, wie würde man das zusammen, ethische Konsequenzen der Internetentwicklung haben Richtig. Wir jetzt gerade gehabt.
Was eh sehr knapp, sehr direkt mit der politischen zusammenhängt.
Natürlich. Genau, und halt die alte Urheberrechtsgeschichte.
Genau.
Alte, neue, immer noch aktuelle.
Wenn man jetzt aufs Internet geht. Und natürlich dieser IBM-Vortrag hat eigentlich auch gezeigt, was dann später bei der Konferenz in vielen Vorträgen gekommen ist, wie man eigentlich dieses Wissen aus dem Internet nutzen kann, um eben in dem Fall jetzt bei der Gewinnshow mitzumachen. Aber später in den Vorträgen hat man auch gesehen, dass einfach extrem viel analysiert wird im Internet, sei es auf Twitter, sei es auf Flickr, die ganzen Ressourcen, die vielen Personen zusammenstellen, das viele Wissen, Wikipedia, DBpedia, das wird einfach viel mehr genutzt, also intelligent genutzt von Computern, um daraus irgendwie
maschinelle Nutzung,
genau, neue Informationen zu kreieren oder Menschen zu helfen, Menschen näher an das Wissen zu bringen, irgendwelche Sachen vorherzusagen. Also das Internet als Wissens, als großer Wissensspeicher, das war so hat sich durchgezogen in einem roten Faden, würde ich sagen, durch die gesamte Konferenz.
Zum einen das, aber zum anderen ist mir schon auch aufgefallen, dass es viele Beiträge gegeben hat, die sich damit beschäftigt haben, wie Menschen darauf reagieren, dass sie Zugang zu solchen Medien haben, wie das beeinflusst und wie sie sich einfach im Umgang mit diesen Medien verhalten.
Also vielleicht greift man da ein paar nette Impressionen raus. ist halt zufällig auch genau dieser Bereich, der uns jetzt sehr stark interessiert, klarerweise. Aber es hat wirklich viele, viele Vorträge in dem Bereich gegeben.
Ja.
Das war zum Beispiel die Analyse von Twitter, also die Twitter wieder als, also Twitter als Wissensdatenbank oder als, ja, wie soll man sagen, als großer Speicher der Intelligenz der Personen oder der Informationen, die Personen so den ganzen Tag irgendwie rauszwitschern, was man daraus lernen kann.
In kurzer Form, weil du halt natürlich nur ein paar Zeichen hast, also 180,
genau. Wie viel sind es?
140.
Was natürlich noch schwerer macht.
Oder leichter, je nachdem, weil weniger Störmaterialien und
so. Also ich war beispielsweise in einem Vortrag, der sich damit auseinandergesetzt hat, wie sich Twitter-User mit Hashtags befassen, beziehungsweise wozu sie sie einsetzen. Also Hashtags sind diese Kategorisierungen oder diese Kategorien, die man jedem Tweet hinzufügen kann, indem man einfach das Rautezeichen verwendet und danach eben die Kategorie so quasi spezifiziert.
Beispiel, nach diesen Kategorien kann man dann das suchen, oder?
Beispiel Raute-Infoküche.
Genau. Ja. Wenn ihr dann nach Raute-Infoküche sucht, dann werde ich alle Messages, die sich in irgendeiner Art und Weise mit der Infoküche beschäftigen, finden.
Genau, also da kleiner Aufruf, wer noch nicht unseren Twitter-Feed abonniert mit den vielen News, bitte jetzt, damit man das auch kennenlernt, was dann Hashtags wirklich
sind. Hast du gut untergebracht, die Werbung.
Sehr danke. Wunderbar. Infoküche ist übrigens der Accountname, sollte man vielleicht auch dazu sagen. Okay, und dieses Paper hat eben herausgefunden, dass Menschen zwei Motivationen haben, um neue Hashtags zu verwenden, neue Hashtags, denen sie ausgesetzt sind, so quasi zu adaptieren. Nämlich einerseits wollen Menschen kategorisieren, das heißt, sie wollen wirklich Wissen für sich selber und für andere wieder besser auffindbar machen mit Hilfe einer solchen Tags.
Also das ist dann sozialwissenschaftliche Analyse in dem Fall, oder? Also wie sich Leute verhalten.
Ja, genau. Das
ist weniger technisches.
Genau.
Technische Sache, sondern wie sich Leute dort in diesem sozialen Netz verhalten.
Naja, man muss natürlich, das ist natürlich schon ein informatisches Thema, weil man natürlich die Analyse rein auf den Daten basiert. Also man hat jetzt keine Interviews mit den Menschen oder sowas.
Also es ist schwierig oder eine technische Herausforderung, das herauszufinden,
genau.
Aber das Ergebnis ist eigentlich ein sozialwissenschaftliches Ergebnis.
Und um das Ganze noch zu vervollständigen, die zweite Motivation, die Menschen haben, um Hashtags zu verwenden, ist jene, dass durch das Verwenden von Hashtags Communities geschaffen werden. Also beispielsweise alle Menschen, die den Hashtag Infoküche verwenden, interessieren sich für diese Infoküche, haben also ein gemeinsames Interesse.
Gut, und nachdem jetzt das Telefon nach Leuten aufgehört hat, kann man wieder,
wer das schon wieder war,
kann man wieder in Ruhe weiterarbeiten. Genau. Ja.
Der sollte schneiden danach. Den werden wir uns dann noch holen.
Ja.
Flickr.
Genau, Flickr war auch ein großes Thema, ist auch ein großes soziales Netz eigentlich.
Eigentlich, warum eigentlich?
Ja, weil es natürlich nicht nur soziales Netz ist, sondern auch nur oder auch eine
Fotoplattform.
Bilddatenbank, eigentlich eine große, wo man Bilder raufladen kann.
Aber man kann natürlich, das kann man in anderen sozialen Plattformen auch.
Aber man kann natürlich auch Freunde und so weiter finden und verlinken und so weiter.
Die den gleichen Fotogeschmack haben, oder?
Genau. Ja. Mhm. Aber in diesem Fall ist es eigentlich um ein anderes Thema gegangen, und zwar haben die versucht, anhand der Fotos auf die Umwelt zu schließen. Und zwar, die haben ein ganz einfaches System gebaut, also einfach ist gut, aber der Outcome ist sehr einfach. Sie haben probiert herauszufinden, zu was für einer Zeit an gewissen Orten in Amerika, beziehungsweise überall in Amerika, Schnee liegt oder nicht Schnee liegt. Und sie haben das versucht anhand von Bildern herauszufinden und haben das dann abgeglichen mit Satellitendaten. Es gibt Satelliten, die wirklich nur schauen, liegt Schnee irgendwo oder liegt kein Schnee. Und die haben das probiert anhand der Fotos herauszufinden. Das ist, klingt jetzt zwar trivial, ist aber gar nicht so einfach, weil
ein weißer
Himmel schaut auch nach Schnee aus.
So.
Sie haben aber zudem auch die Tags von den Fotos verwendet als Informationsquelle.
Den Text eigentlich verwendet, Beschreibung und so weiter von den Bildern, und haben auch den analysiert und sind eigentlich an sehr gute Werte gekommen, die teilweise sogar, ja, ich würde nicht sagen besser waren als der Satellit, aber sie haben natürlich einen großen Vorteil, dass sie auch unter die Wolkendecke schauen können durch die Fotos, was der Satellit nicht kann. Der Satellit, wenn es bewölkt ist, sieht er nichts. Das heißt, sie können auch unter den Wolken schauen, und er hat da Bilder gehabt, wie viel der Satellit eigentlich abdecken kann, und das ist eigentlich sehr wenig durch die vielen Wolken, die es ständig gibt. Und sie sind eigentlich sehr weit gekommen und haben da recht viel eigentlich abdecken können.
Was ist so ein Anwendungsbeispiel für sowas?
Natürlich, der Schnee war absolut sinnfrei, möchte ich mal sagen, ja, weil da gibt es schon Satelliten und ähnliche Bereiche.
Aber im Winter können sie sich mit Schnee beschäftigen, im Sommer dafür mit Blättern. Das heißt, sie haben versucht herauszubekommen, wo, wann auf den Bäumen Blätter hängen. Und das haben sie für ganz Amerika eigentlich sehr, sehr gut rekonstruieren können. Also man sieht schön, wie der Verlauf des Frühjahres bis in Herbst, wie sich das ändert.
Und das ist dann schon wieder wichtig, sie arbeiten mit Biologen zusammen, die eben rausfinden wollen, wann, wo etwas blüht. Und da ist man halt durch Fotos von der Allgemeinheit, kriegt man da ein schärferes Bild, als wenn nur vereinzelt Biologen durch den Wald springen. Mhm. Und sie wollen da natürlich dann auch noch weitergehen. Also das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs.
Wie viel Fotos sind es? Was kann man sich da so vorstellen? Ganz grob, hat er irgendwas gesagt?
Hat er sicher gesagt, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Aber
also was ich mir erinnern kann, ist, dass sie zwar Fotos gecrawlt haben, aber die basierend auf den Tags, also mit den Schlagwörtern, mit denen so, die Fotos versehen sind, schon mal vorfiltern und dann aber diese Tags auch nochmal verwenden, um das Ganze näher auszuwerten.
Was natürlich das Problem ist, sie können nur Bilder verwenden, die geografische Daten mitgespeichert haben.
Aber da gibt es gar keine Bildanalyse an sich, sondern das ist
doch nur Tag. Sie haben Bildanalyse auch gemacht.
Aber das hat ihr Ergebnis, wenn ich mich richtig erinnere, um genau 3% verbessert. Also hat
gar nicht. Die textuelle Beschreibung reicht eigentlich schon sehr gut aus. Aber sie haben auch die Bildinformationen innen analysiert. Aber ich glaube, es waren schon eher bei den 100.000 in der Gegend, hätte ich gesagt. Aber man kann natürlich nur die verwenden, die Geotags haben, aber es kommen natürlich viel mehr Bilder jetzt in Zukunft, auch weil jedes Handy die Geodaten automatisch,
jede Kamera, die GPS-Daten
automatisch mit übermittelt. Und da kriegt man eben viele Informationen. Aber sie wollen eben weitergehen in Zukunft auch vielleicht, dass man Tierbeobachtungen oder so automatisch findet, wo kommen gewisse Tiere vor. Also sehr stark von der biologischen Seite motiviert das Ganze.
Was eigentlich wieder, wollen weitergehen. Wieder zu dem Eingangs, zur Keynote irgendwie führt, wo man halt sagt, man hat diesen riesigen Wissensspeicher im Internet weit verteilt über die gesamte Welt auf viele, viele Server und man möchte jetzt da am besten irgendeine einfache Abfrage stellen. Wo blüht dieser Baum Mann oder wie auch immer, um halt natürlich für andere Wissenschaften da irgendwelche Sachen zu untersuchen. Ob das jetzt sozialwissenschaftliche Sachen oder in dem Fall biologische Sachen sind, da führt das alles irgendwo hin, ne? Dass man irgendwie automatisiert suchen kann, im großen, großen Stil.
Das wäre das große Ziel, ja. Aber die Erfolge, die man jetzt feiert, sind natürlich ganz kleine Schritte eigentlich nur, aber
im kleinen Rahmen, ja.
Beim Beamen versucht man zuerst auch ein Teilchen zu beamen, bevor man den Menschen beamen kann. Also das ist halt die Grundlagenforschung, die es dort gibt, aber die den Weg eigentlich zeigt.
Aber das Ziel hat einen Namen mittlerweile schon, und zwar LOD, Linked Open Data.
Genau, ja, kommen wir zu dem. Das ist, glaube ich, einer der größten neuen, zumindest mal Wörter, also
es ist vielleicht Schlagwörter. Nicht, es ist vielleicht nicht so neu im wissenschaftlichen Bereich, da ist es schon ziemlich alt, aber es ist jetzt.
Aber es kommt immer mehr hoch, also ich lese es immer mehr.
Genau, also es hat jetzt ein Level erreicht, wo es nicht mehr nur rein wissenschaftlich genutzt wird, sondern eigentlich schon auf jeder Webseite einsetzbar ist. Mhm. Und da tut sich eigentlich sehr viel.
Es werden auch immer mehr Angebote gemacht, also übers Internet wird viel mehr angeboten, wie jetzt Berlin zum Beispiel.
Vielleicht sollte man mal ganz grundsätzlich klären, was Linked Open Data überhaupt bedeutet, oder?
Also ein Beispiel für Linked Open Data ist das, was Berlin jetzt gemacht hat. Die haben im Open Data Open Government Data quasi rausgebracht, wo man von Berlin Stadtkarten, irgendwelche Bebauungspläne, alles, was so im öffentlichen Dienstleben, also was man früher halt in der Gemeinde, in der Stadt gesammelt hat, wird jetzt öffentlich zur Verfügung gestellt. Auch statistische Auswertungen, wer wie wo wohnt, also all diese Zensusgeschichten und so, die gemacht werden, da hat man jetzt Zugriff und das wird quasi der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung gestellt, was früher immer ein bisschen versteckt worden ist, aus gewissen Gründen.
Das ist eigentlich, wenn man vielleicht das LOD, also LOD ist es, das heißt Linked Open Data, und das OD hat der Dominik jetzt erklärt, das ist eigentlich offene Daten, das heißt jeder kann auf diese Daten zugreifen, das ist eigentlich als OD, und die Daten schlummern nicht mehr im Keller bei den Regierungen, sondern die werden zur Verfügung gestellt. Natürlich nicht nur von Regierungen, kann jeder irgendwelche Informationen zur Verfügung stellen.
Was vielleicht nur wichtig ist, ist, dass diese Daten, die zur Verfügung gestellt werden, zum einen strukturiert sind, das heißt, wir haben ADF-Triple, also Resource Description Framework.
Also einheitliches Format, das auch wieder auf Dimit Berners-Lee irgendwo zurückgeht.
Das ist ein großes Netzwerk.
ein großes Netzwerk, genau. Aber ein Wissen nicht mehr ein Internet. Ursprünglich waren es Webseiten, die vernetzt waren und jetzt ist es Wissen, was vernetzt ist. Das ist so der nächste Schritt, den Tim Berners-Lee motiviert.
Ja, aber linked, also wir haben jetzt Open Data und das ist L für linked. Heißt das jetzt, dass jetzt zum Beispiel sowas wie jetzt Berlin zur Verfügung stellt, verlinkt wird durch irgendjemand anders mit der äquivalenten Seite aus New York? Keine Ahnung, wo jetzt zum Beispiel die Einwohnerdichten oder irgendwelche statistischen Ergebnisse zusammen verlinkt werden. Oder das wäre so das Ziel, das weltweit zu machen.
Genau, also die Grundvoraussetzung dafür ist, dass jeder Datensatz eine eindeutige Identifikationsnummer hat, weil genau dann kann ich drauf verlinken. Mhm. Und zum Beispiel könnte man jetzt die Einwohnerzahlen aus New York mit den Einwohnerzahlen aus Berlin vergleichen oder die Einwohnerzahlen aller europäischen Länder, die zur Verfügung stellen, raufaddieren zu einer europäischen Einwohnerzahl. Das sind jetzt eher so die Fahrtenbeispiele. Ich glaube, es gibt mittlerweile von ganz, ganz vielen. Ja,
Fahrt ist das nicht, wenn man Volkswirtschaft betreibt oder Statistik zur Volkswirtschaft, dann sind das genau die Zahlen. Ich meine, umsonst will man nicht immer große Volkszählungen machen oder so. Man möchte natürlich schon wissen, mit welchen, also als Staat, mit welchen Ressourcen, wenn man jetzt Menschen als Ressourcen sehen kann, aber wirtschaftlich gesehen sind es das, welche Leute leben in meinem Land, sind sie ausgebildet, was haben sie für Einkommen?
Ja, aber das muss der Staat herausrechnen, das ist der Staat, der das zur Verfügung stellt, oder?
Nein, aber dieses Beispiel ist deswegen nicht fad. Wenn ich linked Open Data habe und ich kann damit eben vielleicht auch Vergleiche zu meinem eigenen Land, zu sagen wir oder USA, zu Deutschland zu USA machen, ist das natürlich schon eine sehr wohl interessante Sache.
Ja, ich glaube, der große Vorteil ist, dass es automatisch verarbeitbar ist.
Ja, ja, das wäre Menschen wahrscheinlich gar
Zugang
nicht
möglich. Zugang zu Einwohnerzahlen habe ich bisher auch gehabt.
Ja, aber halt übers Amt und
per Hand. Sehr kompliziert, also dass das jetzt offen im Internet zur Verfügung stehen, ist natürlich neu. Wobei das jetzt, wie gesagt, nur dieses Open Governmental Data ist, also dass Regierungen Daten zur Verfügung stellen. Linked Open Data ist ja für jedermann, da ist das nur ein Beispiel davon. Es gibt zum Beispiel das größte oder eines der größten Wissensspeicher derzeit, das auf Wikipedia basiert, das nennt sich DBpedia, haben wir glaube ich eh schon des Öfteren besprochen. Das ist eigentlich ein großer Teil des Wikipedia-Wissens in so einer strukturierten Form, dass man das wirklich weiterverarbeiten kann, verlinken kann. Und das wird auch von sehr vielen verwendet. Also wenn jetzt die Berliner zum Beispiel irgendwas veröffentlichen und da eine Stadt referenzieren, dann wird das verlinkt mit dem DBpedia-Eintrag von der Stadt. Nehmen wir mal Innsbruck an, dann wird dorthin verlinkt auf den Wikipedia-Artikel, kann man das eigentlich so sehen, wird das verlinkt. Ich meine dieses Innsbruck, was da in Wikipedia drinsteht. Und wenn das hunderte andere Leute auch machen, dass dieses Innsbruck gemeint ist, dann kann ich auch dementsprechend dann auf die Innsbruck-Seite gehen und sagen, wer verwendet denn Innsbruck alles? Wer hat denn Daten über Innsbruck? Und so komme ich auf den Rückweg wieder an ganz viele Daten, die irgendwie was mit Innsbruck zu tun haben. Also ich kann dann auch wieder das zurückverfolgen, weil das einfach alles miteinander vernetzt und verknüpft ist.
Also zusammenfassend, alle öffentlichen Daten dieser Welt zusammen verlinkt, vernetzt in einem großen Netzwerk.
Und frei.
Und frei verfügbar. Öffentlich, ja.
Also derzeit die LOD-Wolke, die es derzeit so gibt im Internet, weil es ist ja nicht so, dass das irgendwo zentral gespeichert wird, sondern dass jede Information speichert die Organisation selber, also die Gemeinde, die Organisation, wer auch immer. Aber die Verlinkungen gehen dann quasi über das Internet zu den anderen Datenspeichern. Und die gesamte Wolke schätzt man eben, das ist derzeit 31 Milliarden solche Informationsstücke da drinnen gespeichert sind, über die diversesten Sachen. Also das kann, da gibt es Datenbanken zu Music Tracks, was für Künstler auf SWCDs sind, da gibt es genetische Datenbanken, irgendwelche Informationen zu Städte, dann eben das DBpedia von Wikipedia, was ganz breit angesiedelt ist. Also da gibt es extrem viele Informationen.
Und die Tendenz ist stetig steigend. Also gerade Regierungen haben die Möglichkeit erkannt, die sich dadurch bietet und bieten immer mehr Informationen an. Beispielsweise ganz grandios, das Land Tirol stellt zum Beispiel alle Mountainbike-Routen in Tirol öffentlich zur Verfügung.
Es war der erste Schritt zumindest. Sie wollen noch mehr veröffentlichen.
Im Land Tirol, wie man hört, geht alles über den Tourismus als erstes, dann kommt die Medizin und dann kommt alles andere.
Dann kommt die Informatik.
Ja, schauen wir mal. Aber so weit glaube ich nicht. Wir kommen erst mal so später. Da kommen zumindest erst mal die Quantenphysiker vor uns.
Auf jeden Fall, dieses LOD war ein großes Thema. Der Tim Berners-Lee hat da einen eigenen Workshop gehabt. Also Workshop ist so wie eine kleine Mini-Konferenz, die dauert einen Tag in dem Fall.
Ist natürlich immer sehr spezifisch auf ein Thema gerichtet.
Und in dem Fall war es wirklich auf LOD.
War es und wird es auch bleiben, oder? In Zukunft jetzt erstmal.
Ein wichtiges Thema.
Ja.
Auf jeden Fall, ja. Also es hat sich auch herauskristallisiert, das ADFA, was es da gibt. Das ist so, ADF ist dieses Format für Linked Open Data, also nicht nur für Linked Open Data, wird auch dafür verwendet, um eben so Wissen, vernetztes Wissen in einer guten Struktur abzuspeichern. Und ADFA ist jetzt eine Erweiterung für Webseiten. Wer Webseitenbetreiber ist, hat vielleicht schon mal was von Microformats gehört. Das ist etwas Ähnliches, aber ADFA ist ein bisschen flexibler und ein bisschen mächtiger. Und da kann man auf seiner Webseite Informationen im HTML-Code verstecken, die dann maschinell lesbar sind. Also auch wenn Google zum Beispiel vorbeikommt, dann könnte Google diese Informationen auslesen. Das heißt, früher, wenn man zum Beispiel eine Webseite gehabt hat, wo Veranstaltungen gelistet sind, dann hat man da einfach die Veranstaltungen aufgelistet, aber eigentlich war das nur Text. Für Google war das nur Text oder für eine Suchmaschine war das nur Text. Wenn man das jetzt aber intern zusätzlich zu dem Text in diesem strukturierten Format versteckt, dann können in Zukunft Suchmaschinen oder andere Programme, die darauf spezialisiert sind, Veranstaltungen zu finden, können diese Informationen maschinell auslesen und eigentlich eine Liste über alle Veranstaltungen weltweit
machen. Ist das jetzt das, was vom Semantic Web übrig geblieben ist? Oder sich wirklich durchgesetzt hat, sagen wir es mal so?
Ja.
Für die breite Masse,
so,
ja.
Kann man eigentlich so nennen, ja.
Und das Wichtige ist eben, dass wenn Google das ausliest, diese Daten, dass es dann die Möglichkeit besteht, direkt auf solche Ressourcen oder Entitäten innerhalb dieser Webseite direkt hinzulinken.
Genau, also man kann auch da drinnen wieder zum Beispiel zum Wikipedia-Eintrag linken oder zum DBpedia-Eintrag. Ich meine, die Veranstaltung ist nicht nur im Text Innsbruck, sondern die ist in der Stadt Innsbruck wirklich, wo die Stadt definiert ist, in Wikipedia wieder.
Okay.
Also dann kann man auch wieder zurückverfolgen, was für Veranstaltungen gibt es in Innsbruck.
Also es ist nicht nur mehr Text.
Also es ist nicht mehr nur mehr Text, sondern verständlich auch für eine Maschine. Und das geht es ja und das ist das Wichtige. Jetzt haben wir aber gerade oft Google gesagt, ich möchte das leider noch wichtig dazu sagen. Google versteht das derzeit nicht wirklich. Die haben ein eigenes Format, eben so Unterformat in Microformats und die sind da ziemlich stur. Was im Tim Berners-Lee auch nicht so gut gefällt natürlich, weil die da ein eigenes Format wieder kreiert haben, was nicht sehr tauglich ist für Informationen, die nicht, also die geben sehr klar vor, was man für Informationen eingeben kann und sind nicht so allgemeingültig.
Und damit nützen sie natürlich ihre Vormachtstellung aus und setzen das durch.
Aber ich vermute auch, dass Google da nachgeben wird. Also früher oder später werden sie auch in die Richtung gehen müssen, weil das wirklich sich eigentlich jetzt als Standard fast etabliert hat. Was aber abseits der Wissenschaft jetzt für den Webseitenbetreiber da draußen ganz interessant ist, ist, dass man das ADFA natürlich auch jederzeit wirklich einfach verwenden kann. Man kann es natürlich manuell in die Webseite einbauen, da werden wir auch noch einen Link natürlich auf die Homepage setzen. Aber es gibt da auch bereits Systeme, die das automatisch machen. Also es gibt da Systeme, die Open Source sind und wirklich frei verfügbar, werden auch in Content-Management-Systeme jetzt immer mehr eingebaut. Und die schlagen einem bereits, wenn man schreibt, vor, ob man da jetzt bei diesem Text nicht vielleicht einen Link setzen will zu DBpedia.
Also darf ich mir das wie eine Rechtschreibhilfe für ADFA-Annotationen vorstellen,
genau,
oder?
Also es ist wie eine klassische Rechtschreibhilfe, da steht dann drinnen, Moment, du schreibst gerade Innsbruck, willst du da jetzt einen Link setzen, einen internen Link, dass du eigentlich die Stadt Innsbruck meinst. Dass es nicht irgendein Text ist, sondern dann kann man da wirklich Links aufsetzen, annotieren und direkt im Interface das Ganze
wie machen. Wie nennt man solche Systeme? Entschuldigung, nur damit man den Begriff irgendwie...
Annotationen nennt sich das, halt, dass man Text annotiert mit Zusatzinformationen.
Aber es gibt nicht irgendeinen Stellenbegriff dafür.
Es gibt jetzt keinen wirklichen Begriff. Es gibt aber, wie gesagt, Systeme, die integriert werden. Man kann das auch sehr einfach selber integrieren, wenn man ein bisschen programmiert. Da kann man gern zwei Links draufsetzen auf Open-Source-Projekte, die auch von einem großen EU-Projekt gefördert werden. Also da steckt auch die EU wirklich Geld hinein. Das ist einmal das v.js und create.js. Das sind wirklich Editoren, die das alles automatisch machen und wo auch große CMS-Betreiber wie Drupal oder andere CMS derzeit aufspringen und das wirklich in ihr System automatisch integrieren, damit das eben nicht mehr so schwierig ist, ADFA-Daten zu schreiben und in die Homepage zu integrieren.
Das heißt, es kann dann wirklich jeder einfache Blog-Benutzer
handhaben. Das kann dann wirklich auch ein ganz normaler Redakteur, der eigentlich technisch gar nicht versiert ist. Und da auch wieder der Link, insofern wird da auch Google dann drauf aufspringen und die Daten natürlich auslesen werden in Zukunft. Mhm. Also man kann auf das wirklich setzen und man soll sich damit wirklich auseinandersetzen, weil da kann man dann auch die Webseite natürlich nach oben pushen und irgendwie mehr Informationen nach außen tragen.
Und den Usern ermöglichen, gezielter zu suchen dann natürlich.
Richtig.
Gut, ich glaube, damit haben wir alles gesagt, was Nadisse irgendwie www so war. Ich
glaub, richtig, wir werden es, wie gesagt, alles verlinken, Videos zum Nachschauen. Dort sind auch alle Papers verlinkt, wer sich wirklich da mal einlesen will in einem technischen Bereich oder so. Es gibt, ist wirklich eine tolle Homepage, die eigentlich alle Informationen irgendwo gespeichert hat, wenn man sie zumindest findet.
Wie immer. Das gleiche Problem. Gut, dann kommen wir zum Schlussschnaps. Das Thema in 2CL.
Eva, als Gastköchin.
Danke, es ist mir eine sehr große Ehre. Und zwar der Schlussschnaps in 2CL heißt heute Linked Open Data. Das heißt Weltwissen für alle.
Sehr schön.
Das waren fast weniger als 2CL, aber geht runter wie nichts.
Es ist dafür hochprozentiger. Gut, dann schließen wir heute für heute ab die Sendung. Bedanken uns vor allem fangen wir mit Michael an für den Sound, wie immer. Schon das zweite Mal jetzt, glaube ich, das zweite Mal.
Für das Sounddesign,
richtig? Ja, für die Jingle am Anfang und am Ende. Und finde ich sehr passend für unseren Infoküche-Podcast.
Dann bedanken wir uns wie immer natürlich bei unserer Forschungsgruppe DEBIS, beim Institut für Informatik Uni Innsbruck und Medienhof Mills für die ganze Zurverfügungstellung aller Ressourcen, die wir so brauchen, um dieses Podcast zu betreiben.
Inklusive des Telefons?
Inklusive des Telefons, natürlich.
Und wie immer der Aufruf von uns an alle, die uns kommentieren wollen, uns irgendwas mitteilen wollen. Wir sind auf Facebook, auf Google+, auf Twitter, wo wir den Hashtag Infoküche heute schon gehört haben, Infoküche mit UE, vertreten. Außerdem könnt ihr uns mailen auf chefkoch@infoküche.at und natürlich gibt es auf der Infoküche.at Webseite auch eine Kommentarfunktion.
Also den Bogen zu spannen, wir sind auch sehr gut vernetzt.
Wir sind auch vernetzt, aber wir hoffen natürlich, dass auch unsere Hörer und Hörerinnen das in Zukunft mehr nutzen und vielleicht auch mit uns in Interaktion einsteigen oder in Interaktion treten.
Wir sind auch durchaus kritikfähig.
Manche zumindest.
Meistens sind wir durchaus kritikfähig. Vor allem nach 2 Bier oder nach 2 Schnaps.
Ja, und abschließend möchten wir uns natürlich auch bei der Eva bedanken für die ganzen Informationen zur WWW-Konferenz und zu diesem Themenblock. Und damit sind wir auch am Ende. Wie gesagt, tretet mit uns in Interaktion. Schreibt uns was. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Auch von mir vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Was also, heißt ADFA?
ADFA heißt
Research Description Framework in Attributes.
Oh Gott, was soll das heißen? Auf jeden Fall bedanken wir uns beim Gast, bei der Eva, bei unserem Gast, bei der Gastköchin für heute, bei der Eva Zangerle, für ihr Anwesen und für...
Ja. Für mein Anwesen.
Das sind die 2 Bier. Bedank du dich mal beim Gast.